SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Die Verflechtungen der Welt. Wozu brauchen wir Globalgeschichte? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Globalgeschichte ist der neue historische Trend. Die noch relativ junge Disziplin will Geschichte ganz neu und ganz anders schreiben. Es geht nicht länger nur um Zahlen, Daten und Fakten, sondern um Verbindungen, um Querverweise, Zusammenhänge. Zum Beispiel bei der 68er-Bewegung. Wer weiß schon, dass es ähnliche Studentenrevolten zeitgleich in der Türkei, in Mexiko, in den USA oder anderswo gegeben hat? Wer global hinschaut, lässt Nationalgeschichtsschreibung alt aussehen, ja bisweilen provinziell. Aber Globalgeschichte stößt auch an Grenzen. Wer hat schon die ganze Welt im Blick? Wer überblickt die Literatur und beherrscht die Sprachen, die weltweit gesprochen und in denen geforscht und gelesen werden muss? Und was heißt das alles für das Studium und den Geschichtsunterricht an den Schulen? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum. Mit dabei Susanne Popp, Professorin für die Didaktik der Geschichte an der Universität Augsburg, Jürgen Osterhammel, Professor für neuere und neueste Geschichte der Universität Konstanz und Verfasser einer vielgepriesenen Globalgeschichte des 19. Jahrhunderts, Die Verwandlung der Welt. Und aus Berlin ist zugeschaltet Sebastian Konrad, Professor für neue Geschichte an der dortigen Freien Universität. Er hat eine Einführung in die Globalgeschichte geschrieben. Ja, Herr Konrad, wozu brauchen wir Globalgeschichte?
Wir brauchen Globalgeschichte aus verschiedenen Gründen, weil wir in einer globalisierten Welt leben und ein Bild von der Vergangenheit, was nur wie so ein Tunnel zurück auf die Geschichte des eigenen Landes blickt, fürs Verständnis dieser Welt nicht mehr ausreicht.
Herr Osterhammel, Weltgeschichtsschreibung gab es doch schon immer. Ist Globalgeschichte jetzt nur ein neues Etikett, um zu zeigen, auch die Geschichtswissenschaft ist in der globalisierten Welt angekommen?
Es gab sie schon immer, es gibt sie seit 2000 Jahren und nicht nur in Europa. Die neue Globalgeschichte will bescheidener sein als die alte Weltgeschichte, weniger großspurig. Sie will kein Superwissen auftischen. Sie will sich den normalen Regeln der Geschichtswissenschaft beugen und stellen. Und sie will, und da knüpfe ich an das an, was Herr Konrad sagte, sie will in die Öffentlichkeit wirken. Ich denke, sie ist im Prinzip eine politische Wissenschaft.
Frau Popp, sehen Sie das auch so, dass genau das wichtiger wird?
Ja, davon bin ich überzeugt. Es wurde schon gesagt, dass wir in einer globalen Welt leben und dass der Geschichtsunterricht, wenn er denn eine Legitimation hat, sicher dazu beitragen muss, dass sich die Jugendlichen und die Heranwachsenden in der Lebenswelt so gut wie möglich orientieren können. Wir haben auch multikulturelle Klassenzimmer inzwischen und ich denke, das lässt sich nicht durch additive Verfahren oder durch Zahlen, Fakten bewältigen, sondern durch Verständnis von Zusammenhängen und das Entdecken von Kontexten.
Dann wollen wir uns diese neue Perspektive genauer anschauen. Beschrieben wird Globalgeschichte ja gern als transnationale Geschichte, als Beziehungs- oder Verflechtungsgeschichte. Was ist letztlich die Fragestellung? Worauf kommt es an, Herr Osterhammel?
Die Fragestellung ist, denke ich, die bekannte Phänomene in neue Zusammenhänge einordnen. Oder um es vielleicht anders zu sagen, den jeweils größtmöglichen Zusammenhang anzustreben. Wenn ich in Kategorien der deutschen Geschichte denke, wir werden das diskutieren, in vielen Fällen natürlich tun, dann endet sozusagen mein Denkhorizont dort, wo die Nationalgeschichte ihre Grenze findet. Wenn ich europäisch vorgehe, dann interessiert mich das wenig, was darüber hinausgeht. Die Globalgeschichte strebt jetzt zwar nicht ins Intergalaktische, so weit wollen wir nicht gehen, aber sieht als ihren extremen Horizont den Weltzusammenhang. Das heißt, sie plädiert dafür, es ist zunächst mal ein Plädoyer, das sich an die Öffentlichkeit wendet und an Fachkollegen, zwar unterschiedliche Adressatengruppen, plädiert dafür, die Geschichte der anderen ernst zu nehmen. Die anderen sind natürlich andere Europäer, aber es sind vor allem auch Nicht-Europäer.
Das ist ja ein gewaltiger Anspruch. Also wo fängt das an und wo hört das auf? Jedes Jahr noch so kleine regionale Ereignis lässt sich ja theoretisch im globalen Kontext sehen, Frau Popp, oder?
Ja, ich denke, dass Sie da recht haben und ich kann das nur von Seiten des Geschichtsunterrichts beantworten. Ich denke, dass es immer auf Auswahl ankommt und dass ja im Grunde jede historische Frage auch von den Fragestellungen der Gegenwart bestimmt ist. Das heißt, es wird, auch wenn es theoretisch ein unendliches Unternehmen ist, sicher dort fokussiert werden, wo eben die zentralen Fragestellungen liegen und das könnte ich mir, auch wenn ich keine Globalhistorikerin bin, als Antwort für die Global Historians denken, aber auch für die Didaktik.
Herr Konrad, was
meinst du? Ja, also da sind ganz wichtige Punkte schon angesprochen. Wichtig scheint mir insbesondere die Formulierung, den größtmöglichen Rahmen jedenfalls zunächst mal zu eröffnen. Das ist ja im Grunde eine ganz vorsichtige Formulierung, die nicht heißt, dass man sozusagen von vornherein vom planetarischen Totalen ausgehen muss, sondern eher, dass man ein konkretes Problem, einen konkreten Gegenstand in den Kontext rückt, in dem er tatsächlich stattfand. Und mit anderen Worten vom Problem, von der Frage, vom Gegenstand ausgeht und dann schaut, wohin erstreckt er sich, wohin müssen wir die Verbindung verfolgen, um ihn wirklich zu verstehen. Und da gibt es sicher Fälle, in denen müssen wir gar nicht weit gehen. Ja, da ist schon an der nächsten Straßenecke Schluss und im Grunde kann man Dinge ganz lokal erklären. Aber bei vielen Dingen, und das haben wir zu lange übersehen, reichen die Verbindungen doch deutlich weiter. Und dafür schafft diese Chiffre Globalgeschichte eben den Raum, diese Verzweigung, diese Verflechtung auch zu verfolgen.
Also ich würde es vielleicht mal so sagen, nicht als Widerspruch, sondern als Verstärkung. Es ist eine Suchperspektive, es ist eine Optik und es ist ein Suchscheinwerfer, der ziemlich weit ausstrahlt. Man kann Suchscheinwerfer unterschiedlich justieren, auf die Nähe, auf mittlere Reichweiten, auf die Ferne. Und die Globalgeschichte arbeitet eigentlich mit all diesen Abständen. Sie kann auch manchmal ganz nah rangehen, aber sie verändert sozusagen den Lichtkegel, indem sie ihn auch ganz weit ausstrahlen lässt.
Machen wir es mal konkret. Also es gibt allein in Europa eine unübersehbare Literatur, beispielsweise zu den Entdeckungen der frühen Neuzeit, zur Kolonialgeschichte, der Entstehung der Imperien. Bei vielen Veröffentlichungen machen schon jetzt die Literaturverweise ein Drittel des ganzen Buchs aus. Im globalen Kontext wird das doch uferlos, Herr Osterhammel. Im Fall Ihrer Untersuchung zur Verwandlung der Welt im 19. Jahrhundert sind das kleingedruckte 1586 Seiten. Wie behält man da als Forscher eigentlich noch den Überblick?
Ja, wenn es mehr würde, dann würde man wahrscheinlich den Überblick verlieren. Das ist das Maximum des Erträglichen. Naja, man muss sich einigermaßen gut organisieren und man muss sich informieren und muss sehen, weil man ja, wenn man eine Synthese schreibt, und ich glaube, wir kommen gleich zu dem Thema, dass nicht alle Welthistoriker ständig Synthesen schreiben, aber wenn man das mal tut, ab und zu ist es nötig, ist es wichtig, dass man sich darüber unterrichtet, wo jeweils bei den vielen Themen, die man behandelt, sozusagen die Front der Forschung verläuft. Das heißt, man liest keine Handbücher. Die Handbücher sind meist veraltet. Und Handbücher zusammenzufassen wäre eine ziemlich trockene und öde Übung. Das ist zum Teil der Nachteil der alten Weltgeschichte gewesen, die unbedingt alle Fragen klären wollte, lückenlos die Welt beschreiben wollte. Die beruhte auf veraltetem Handbuchwissen. Man muss sich von Fall zu Fall natürlich bei Kollegen, bei den Fachleuten erkundigen. Man muss versuchen, die neueste Literatur zu lesen, sich von dort aus zu guter Alter vorzuarbeiten und braucht in gewisser Weise auch, naja, das sage ich jetzt nicht für Fachleute, eine gewisse Nase, Erfahrung, Intuition, um sich in diesem Dickicht zurechtzufinden.
Ja, vielleicht füge ich da gleich hinzu. Ich meine, insbesondere jetzt im deutschen Kontext, wenn heute von Globalgeschichte gesprochen wird, dann denken alle sofort an das große Buch von Jürgen Osterhammel. Das ist natürlich in gewisser Weise einschüchternd. Wie kann ich in 5 Jahren zum Polymath, ja, zum Alleswisser werden? Und da verzagt natürlich der eine oder andere. Aber wie Jürgen Osterhammel eben schon gesagt hat, Weltgeschichte, Globalgeschichte kann heißen, wir schreiben die Geschichte der Welt. Aber in den allermeisten Fällen wird es darum gehen, ganz konkrete Themen oder Gegenstände in den Blick zu nehmen und dann mit einer globalgeschichtlichen Perspektive das zu tun. Ja, dann, sobald man das macht, sind zwar auch die Kontexte, vielleicht auch die Literatur, die man zur Kenntnis nehmen muss, umfangreicher, als das früher vielleicht der Fall war. Aber das ist dann durchaus ein absolut machbares, mögliches, absolut realisierbares Projekt.
Man ist ja so gewohnt, Weltgeschichten als Handbücher in die Hand zu nehmen, gezielt nachzuschlagen. Man hat die chronologischen Einteilungen in Epochen, in Zeitaltern, in die Abfolge von Kulturen. Aber die neuen globalgeschichtlichen Darstellungen, die taugen dazu ja gar nicht mehr, oder? Also wenn ich beispielsweise, Herr Osterhammel, in Ihr Buch schaue, es gibt 3 grobe Kapitel, Annäherungen, Panoramen, Themen, jeweils mit vielen Unterkapiteln. Zum Beispiel heißen die Lebensstandards, Netze, Hierarchien, Wissen. Sie machen es Ihren Lesern nicht leicht, oder?
Man sollte es seinen Lesern nie so ganz leicht machen. Man sollte ihnen über eine gewisse, na, sagen wir mal, produktive Verunsicherung zumuten. Man soll es nicht übertreiben.
Es weckt Neugier, auf jeden Fall.
Man soll Neugier wecken und man soll ihnen Fluchtmöglichkeiten lassen. Also dieses Buch ist so gebaut wie eine so an beiden Seiten mit Lärmschutzmauern versehene Straße, ja, mit so Rettungstüren, wo man dann, wenn es brennt, verschwinden kann. Mhm. So habe ich mir das auch vorgestellt. Wenn es den Leuten reicht, dann klappen sie es zu oder wechseln zu einem anderen Kapitel über. Also was ganz schlimm wäre, wäre feste Systematiken zu konstruieren, so klaustrophobische Räume, in denen die armen Leser dann irgendwas eingetrichtert bekommen. Das gilt aber nicht nur für die Globalgeschichte, das gilt für Wissenschaft, Geisteswissenschaft, Geschichtsschreibung allgemein.
Es stimmt, in mancher Hinsicht ist es so, dass Einteilungen, bestimmte Formen der Periodisierung hinterfragt werden, wenn wir sie im globalen Kontext betrachten. Aber gleichzeitig ist es doch so, dass auch neue Formen der Einteilung entstehen. Also für viele Regionen der Welt hat man ganz unterschiedliche Einteilungen, ja, sagen wir mal zeitliche Einteilungen. Ja. Also die bequeme Einteilung in, sagen wir mal, Antike, Mittelalter, frühe Neuzeit, Moderne zum Beispiel, die wird gar nicht überall, ist das die primäre Einteilung. Und wenn man da überhaupt ein Gespräch ermöglichen muss, dann wird man sich schon fragen müssen, ob es Periodisierungen gibt, Formen der, ja, der zeitlichen Zäsuren, die doch so ein übergreifendes Gespräch ermöglichen. Also insofern denke ich nicht, dass es in eine große Unübersichtlichkeit führen wird, sondern eigentlich im Gegenteil, dass das Gespräch über Grenzen hinweg möglich sein wird.
Braucht Globalgeschichte also ein ganz neues Geschichtsbewusstsein, Frau Popp? Sie arbeiten als Geschichtsdidaktikerin ja viel mit Schulen zusammen. Dort wird Geschichte seit Jahrzehnten als Abfolge von Zeitaltern gelehrt, als Abfolge von Kulturen, Nationen. Jetzt werfen das einige Historiker so einfach über den Haufen. Was machen Sie denn jetzt?
Ja, es ist nicht ganz so einfach, dass alles über den Haufen geworfen wird. Es verhält sich, glaube ich, so. Ich würde sagen, dass die große Chance, die uns durch die Globalgeschichte eröffnet wird, ist tatsächlich diese Nationalgeschichte, die nach wie vor den Kern bildet. Und ich denke, das wird sie noch lange Zeit tun, dass diese doch ansatzweise globalisiert werden kann. Das heißt also, Globalgeschichte bedeutet ja nicht notwendig alles von allem, sondern Globalgeschichte kann ebenso als Perspektive auf eine National- oder Regionalgeschichte gelegt werden. Und aus diesem Perspektivenwechsel heraus sehe ich die Chance, dass neue und sehr interessante Fragestellungen in den herkömmlichen Geschichtsunterricht hineinkommen. Zum Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, die Frage nach der Periodisierung. Es ist allzu selbstverständlich in den Klassenzimmern und bis zum Abitur, niemals über die Historizität und auch die Perspektivik unserer Periodisierungsformen zu reden. Dasselbe, man findet es auch in Herrn Osterhammels Werk, die Raumbezeichnungen, also die Metageographie. Wie kommt es überhaupt zu Raumbezeichnungen? Von welcher Warte aus sind sie formuliert? Welche geschichtliche Warte haben sie? Wir kümmern uns wenig um den Zusammenhang, in dem nationale oder auch europäische Geschichte in größerem Rahmen steht. Und durch die Globalgeschichte würden wir, wenn es sich Formen finden lassen, das aufeinander konkreter zu beziehen, natürlich die Möglichkeit bekommen, die Nationalgeschichte und auch die europäische Geschichte in weiterläufige Zusammenhänge einzuordnen. Und ich glaube, das wäre das, was viele Schüler nicht nur interessiert, zumindest in meinen Erfahrungen so, sondern was auch ihren Lernprozess sehr stark fördert. Denn sie kommen oft mit erbärmlichem Wissen heraus und ich sehe das darin, dass sie lauter einzelne Dinge, die alle auf derselben Ebene additiv aneinandergereiht sind, lernen, aber die Bedeutung nicht konstruieren können. Und ich glaube, die Einbeziehung von übergeordneten Perspektiven würde zu einer stärkeren Gewichtung, Konturierung, auch Korrelationen und Zusammenhängen führen, die es Schülern leichter machen würde, die Gegebenheiten der nationalen, aber auch der europäischen Geschichte in einem größeren Rahmen zu verankern und auch zu verstehen.
Würden Sie denn sagen, wenn ich mal zwischenfragen darf, Frau Popp, dass Schüler für sowas empfänglich sind? Also meine Zeit als Geschichtslehrer liegt schon sehr lange zurück, aber ich erinnere mich vage dran und wir haben natürlich mit Studienanfängern zu tun, die frisch von der Schule kommen. Ja. Insofern ist der Unterschied nicht so groß, dass gerade die Verunsicherung, die entsteht, wenn man die Namen von Räumen zum Beispiel in Frage stellt, dass das großes Interesse bei Schülern findet. Oder dass sie auch vielleicht eher bereit sind, auch gerade diese Periodisierung, sind sie ja zu nichts verpflichtet, in Frage zu stellen. Und überhaupt Zeitsprünge zu machen. Ich bin nur Neuzeithistoriker, 19. und 20. Jahrhundert.
hier.
Aber finde es gelegentlich reizvoll, im Proseminar Thukydides zu lesen, als einen Steg her, und auf die Aktualität eines solchen Textes hinzuweisen. Ja. Und da beneide ich manchmal die Schule, weil ich denke, dass es da bei unverbildeten Gemütern einfacher sein sollte, diese Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen.
Also wo ich Ihnen ganz zustimmen kann, ist, dass die Wirkung, wenn Selbstverständliches in Frage gestellt wird oder historisiert wird oder eben enthüllt wird, das ist wohl einer der Effekte, der Schüler am meisten begeistert. Und das kann aber genauso passieren an anderer Stelle, zum Beispiel, wenn man das Mönchswesen des Mittelalters nimmt, dass man eben nicht nur einfach den Orden und Ora et Labora und sie konnten lesen und schreiben, sondern dass man von dort vielleicht einen Blick öffnet in die Rolle von Mönchskulturen in vielen Weltregionen und die ja doch bei aller Verschiedenheit sicher eine Funktion immer hatten, dass sie Traditionsbewahrer waren, dass sie Schriftgelehrte waren, und zu zeigen, dass eben vermutlich in diesen Mönchskulturen, in Zeiten, wo auch politische Herrschaft zwar oft sehr lange herrschen konnte, aber doch vom Zentrum und Peripherie sehr stark ausgeprägt waren, dass dort Integrationen kultureller Art sind, bis dahin, dass wir die überraschende Beobachtung machen können, dass gleichzeitig zu unserer Renaissance Mönche aus China aufgebrochen sind nach Indien, um die Originaltexte gewissermaßen von Buddha zu finden. Da ist kein Zusammenhang, soweit ich das weiß. Sehr schönes Beispiel. Aber es sind Dinge, wo man in dem Fall zumindest zeigt, dass es bestimmte Situationen gibt und dass es bestimmte Lösungen gibt. Und das hilft Schülern, das wollte ich vorhin sagen, das Phänomen Mönchswesen, frühes Mittelalter oder etwas, einzuordnen in einen stärkeren Sinnbezug. Man versteht besser, was Mönche sind und sucht nach ihnen in der Welt. Und das vertieft aus meiner Sicht Verständnis. Und das wird sehr gemocht.
Frau Popp, wird das denn auch schon unterrichtet an Schulen? Sie haben ja diesen Arbeitskreis Global- und Weltgeschichte.
Ja.
Findet das schon praktisch Anwendung, dieses Konzept?
Es findet noch viel zu wenig Anwendung. Also in dem Arbeitskreis sind Geschichtsdidaktiker. Und wir bemühen uns darum, sozusagen Beispiele oder Richtungen für Beispiele zu arbeiten, wobei ich sagen muss, es gibt dort sehr unterschiedliche Positionen. Ich hänge der Position an, dass man sozusagen in das gegebene Narrativ neue Sichtweisen einzieht. Also nicht jetzt eine andere Weltgeschichte, ein zweites Fach, ein anderes Fach, sondern Globalisierung bedeutet für mich auch, dass ich lernen muss, alles auf verschiedene Weise zu betrachten, also dasselbe lokal und global. Und von daher ist in dem Arbeitskreis vielleicht die Einigkeit nicht so groß. Und wenn ich jetzt schon mit den beiden sehr geschätzten Herren hier verbunden bin, darf ich es einfach loswerden. Ich glaube, um es voranzubringen, bräuchten wir Zusammenarbeit. Das heißt, es müsste also tragfähige Muster geben, die sowohl den wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, die überzeugend sind für die Schüler, auch für die Öffentlichkeit, und wo wir als Didaktiker vielleicht auch die Problemdiagnose dazu stellen könnten und auch natürlich gewisse Formen, wie man es sagt. Also da muss noch vieles geschehen.
Und es braucht Lehrmaterialien. Und wahrscheinlich gerade auch solche, die
Quellen
präsentieren, die nicht europäische Quellen präsentieren.
Ja. Vielleicht darf ich ganz kurz noch, also erstens hat ja Jürgen Osterhammel ganz vor ein paar Monaten veröffentlicht aus Politik und Zeitgeschichte.
Ja, Bundeszentral für politische Bildung.
Ja, genau. Diese Darstellung über das 19. Jahrhundert, sozusagen in drei Schritten, Deutschland, Europa, die Welt, das ist eigentlich eine sehr schöne Vorlage. Ja. Also in Berlin haben wir diesen Masterstudiengang Global History eingerichtet und die Diskussion war häufig, wie früh kann man damit einsetzen? Dürften wir auch schon für Bachelor so etwas machen oder brauchen die erst eine richtige Grundierung? Und natürlich, man könnte die Frage weiterführen, also ist es sinnvoll, das schon in den Schulen zu beginnen oder braucht man erstmal was, um sich dran festhalten zu können? Und dann wird es danach wieder über Bord geworfen. Interessant ist, ich habe jetzt gerade am letzten Wochenende einen Workshop gehabt mit Kollegen aus Japan und die sind der Meinung, ja, dass ganz anders als in Europa die Japaner viel besser darauf vorbereitet seien, über Weltgeschichte zu sprechen. Mhm. Warum? Weil sie, wie eigentlich fast alle Länder außerhalb Europas, von vornherein in den Schulen mit der nationalen und der Weltgeschichte als zwei Fächer konfrontiert werden. Es ist wirklich eine europäische Besonderheit, dass man Geschichte unterrichtet und im Grunde davon ausgeht, dass die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte identisch ist mit der Geschichte an sich sozusagen. Ja, und insofern, das müssen wir uns vergegenwärtigen, das gilt ja ganz generell für die Auseinandersetzung mit Weltgeschichte. Man hat im Moment den Eindruck, das ist etwas, was aus Europa und vor allem aus den Vereinigten Staaten kommt. Und in mancher Hinsicht ist das auch so. Aber in gewisser Weise kann man sagen, dass die Herausforderung Globalgeschichte in anderen Gesellschaften schon sehr viel länger und sehr viel drängender präsent ist.
Nein, wenn ich antworten darf, aus meiner Sicht, was zu den Schulfächern gesagt wurde, ist natürlich sehr problematisch, weil diese Weltgeschichte keine Globalgeschichte ist. Es ist eine Konstruktion, in der eben aus meiner Sicht oft sehr sorgfältig getrennt wird, die Wir-Geschichte des Nationalen von der Geschichte der anderen. Und diese anderen werden zwar sehr sorgfältig und sehr wissensreich, aber doch eben nach sehr geschlossenen Entitäten von einzelnen Regionen, Staaten unterrichtet, wo genau das nicht zum Tragen kommt, wo ich den Vorteil der Globalgeschichte sehe, nämlich die Interaktionen, die Bezüge, die Zusammenhänge. Und mir kommt gerade vor, auch in China ist es sehr gut zu beobachten, USA auch, dass damit die Nationalgeschichte gewissermaßen als Narrativ geschützt wird. Sie kann noch geschlossener unterrichtet werden, als es beispielsweise in Europa der Fall ist, wo wir ja das eine Narrativ aufmachen bis zur Vorgeschichte und dann über Ägypten heranwandern lassen. In den Vereinigten Staaten ist Ägypten altes Griechenland, Antike. Das ist schon Weltgeschichte. So ist es im Übrigen in den anderen Staaten auch. Also ich finde es sehr schwierig, diesen Ansatz, ob diese Weltgeschichte tatsächlich eine Vorbereitung und auch eine Begünstigung von Globalgeschichte ist. Wobei man natürlich zugeben muss, chinesische Studenten oder japanische wissen sehr viel mehr über europäische Geschichte als umgekehrt.
Und die Frage, wie dieser Zentrismus sozusagen in der Perspektive, sei es aus Europa oder eben aus China, aus Japan oder wie auch immer, wie der zu überwinden ist, ob er überhaupt überwindbar ist, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber Herr Konrad, ich möchte Sie doch noch fragen, Sie haben eben von diesem Global History Studiengang gesprochen. Globalgeschichte scheint mir doch überhaupt nichts für Anfänger zu sein. Also Globalgeschichte, denkt man so als Laie, setzt doch zunächst mal ein unglaublich hohes Vorwissen voraus, ein hohes Maß an Erfahrung und Urteilskraft.
Meine Erfahrung ist, das kann man im Grunde auf jeder Ebene beginnen. Also wenn man jetzt deutsche Geschichte studiert, dann geht man auch davon aus, dass man einen allgemeinen Überblick über die generelle Entwicklung der deutschen Geschichte hat. Und in der Seminararbeit konzentriert man sich dann aber ganz konkret, sagen wir mal, auf das Bildungsbürgertum in Solingen, untersucht ganz konkret, was da genau passiert.
Also, aber es bleibt eben bei der deutschen Literatur.
Ja, das ist aber, ich glaube, letzten Endes nicht anders in diesem größeren Zusammenhang. Das heißt also, was es braucht, ist einen ganz allgemeinen Überblick über die allgemeinen Tendenzen der Entwicklung. Und dann würde man sich aber in jeder konkreten Arbeit, in jedem konkreten Seminar mit viel spezifischeren Fragestellungen auseinandersetzen. Also wenn ich das vergleiche, vor 5 Jahren noch war das für Masterstudenten, also für Studenten im Hauptstudium, sagen wir mal, schon eine gewisse Herausforderung, sich auf Asien-Themen einzulassen, wenn sie bisher eben nur deutsche Geschichte gemacht haben. Und ich beobachte jetzt, dass viel früher schon im Bachelor die Studierenden bereit dafür sind, die da überhaupt ganz ohne Vorwissen kommen, sich plötzlich darauf einlassen, selber dann immer die Bezüge herstellen, die Fragen dann vergleichen. Also können wir dazu Faschismus sagen oder dürfen wir den Begriff der Moderne oder den Begriff der Aufklärung und so weiter, dürfen wir den anwenden? Die vergleichende Perspektive ist permanent da und insofern tun die alles, um das für sich einzuordnen und stellen eigentlich die richtigen Fragen. Also ganz generell, die lassen sich zunehmend früher drauf ein und letzten Endes müssen wir da nachziehen.
Ich möchte vielleicht noch mal kurz fragen, wo kommt das Bedürfnis nach dem Großen und Ganzen her? Ich glaube, Globalisierung ist ein ganz entscheidendes Stichwort. Herr Konrad, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, oder Sie bezeichnen den Aufstieg globalgeschichtlicher Ansätze als, Zitat, beinahe naturgesetzliche Entwicklung. Da klingt ja doch eine große Euphorie mit. Sind Globalhistoriker also letztlich auch ein Stück weit politische Dienstleister? Also wir sehen ja, globalhistorische Forschung hat ihre Ursprünge vor allem im angelsächsischen Raum, in den USA, in Großbritannien. Warum dort? Weil da natürlich eine Weltmacht nach dem Ende des Kalten Kriegs nach einer neuen Rolle in der Welt sucht, weil die USA mit der Migrationsproblematik konfrontiert sind. Was meinen Sie?
Ja, also natürlich in gewisser, also man kann überhaupt nicht leugnen, dass Globalgeschichte auch auf Veränderungen der Gegenwart reagiert in erster Linie. Das sind Herausforderungen, die im Grunde ja ganz befreiend sind in gewisser Weise. Befreiend sind, weil sie den Raum öffnen. Inwiefern man da Dienstleister ist, das ist absolut eine berechtigte Frage. Das ist eine gewisse Gefahr, die man sich vergegenwärtigen muss. Aber ich würde sagen, mindestens so stark ist der Impuls, den gegenwärtigen Globalisierungsprozess kritisch zu begleiten. Ja, das ist ganz sicher ein ganz wichtiges Anliegen für viele Historiker.
Naja, es gibt ja die Kritik, hat Globalgeschichte überhaupt die notwendige zeitliche Distanz zu ihrem Forschungsgegenstand? Und dann wird aufgeführt, Globalhistoriker sprechen von Netzwerken, von Flows, von Mobilität. Also sie haben denselben Sprech wie Google-Manager, übernehmen Begriffe aus dem Management und so weiter.
Da ist eine gewisse Gefahr auf jeden Fall, die ist nicht zu leugnen. Und man sieht auch, dass bestimmte Konzepte rücksichtslos in die Zeit zurückverfolgt werden. Globalisierung in der Antike haben, ja, oder Network Society schon bei den Sumerern. Mein Eindruck ist aber, dass jedenfalls in vielen westlichen Gesellschaften diejenigen, die Globalgeschichte betreiben, es im Grunde mit einer anderen politischen Agenda tun. Ja, nämlich tatsächlich zu hinterfragen, im Grunde die Selbstverständlichkeiten sowohl von Nationalgeschichte als auch von so einer, na, sagen wir mal, unternehmengetriebenen Globalisierung kritisch zu hinterfragen, nach Akteuren zu fragen, deren Interessen auszuloten, ja, die Globalisierung vorangetrieben haben. Also solche Perspektiven.
Also ich glaube, dass Historiker generell kritische Menschen sind, die sich auch Konzepte, die ihnen angeboten werden, genau anschauen. Und wir kreieren ja relativ selten unsere eigenen Begriffe und sind in hohem Maße vor allem von der Soziologie abhängig. Aber die Soziologie, die wiederum in mancher Hinsicht dann die eben von Herrn Papsch erwähnte Managementpraxis reflektiert, neigt dazu, sich in ihre eigenen Begriffe zu verlieben und sie möglicherweise etwas überenthusiastisch verkaufen zu wollen. Netzwerk gehört dazu, Globalisierung auch. Globalisierung ist ein ziemlich untertheoretisierter Begriff inzwischen. Das müssen wir nicht übernehmen. Da können wir uns zum Beispiel auch für das Nichtvernetzte interessieren. Das ist manchmal sogar lohnender und erkenntnisfördernder, als immer wieder dieselben großen Zusammenhänge zu rekonstruieren.
Ja, also ich frage natürlich auch deswegen, weil mich interessiert, wo sich die Globalgeschichte auch im Kontext der anderen Disziplinen, der anderen historischen Disziplinen sieht. Also wir kennen die politische Strukturgeschichte, die Sozialgeschichte, die Kultur-, Alltags-, Geschlechterforschung. Immer verstand sich der jeweils neue Ansatz als der richtige, der überlegene. Jetzt boomt also die Globalgeschichte. Und ganz so kritiklos ist die neue Disziplin ja auch nicht aufgenommen worden. Frau Popf, wie ist da Ihre Beobachtung? Macht der Wissenschaftsbetrieb sich einmal mehr Selbstkonkurrenz?
Nun ja, ich denke, dass die Globalgeschichte natürlich neue Paradigmata, wenn sie das kann, eröffnen wird. Aber das Problem ist jetzt aus meiner Sicht, dass es schon einfach eine Zeitkonstellation gibt, aus der neue Ansätze sichtbar werden. Wenn ich jetzt nochmal zurückschließen darf auf die Didaktik, da würde ich sagen, dass es nicht ein gegenwärtiger Hunger nach Globalgeschichte ist, sondern dass gerade in der Vermittlung von Geschichte an Jugendliche, also der Wunsch, eine Weltgeschichte zu geben, um einen Überblick zu geben, ein Ganzes zu geben, auch von der Menschheit, das gehört zu den alten Traditionen. Und wir hatten eben seit 1945 im Grunde eine Situation, in der es keine Zugänge gab. Auf der einen Seite das marxistische Paradigma, auf der anderen Seite eben veraltete weltgeschichtliche Überlegungen. Und erst sozusagen, aus meiner Sicht zumindest, in den letzten 25, 30 Jahren hat sich da tatsächlich an vielen Stellen und aus vielen Disziplinen, das muss man auch dazu sagen, eben ein neues Modell gebildet, das natürlich auch unendlich differenziert ist, aber das jetzt wieder so eine starke Aussagekraft gewinnt und auch mit wissenschaftlichen Methoden kompatibel ist, die gegenwärtigen Ansprüchen genügen, dass da sozusagen dann auch wieder die Geschichtsdidaktik darauf reagieren kann.
Herr Konrad, Konkurrenz, Erweiterung, Ergänzung oder einfach nur anders? Ich bin in Ihrem Buch auf einen ganz schönen, bemerkenswerten Satz gestoßen, Zitat: Im Rückblick könnte einem ein Teil der historischen Literatur wie Untersuchungen eines Fußballspiels erscheinen, bei denen nur eine der beiden Mannschaften betrachtet wird. Von Kontextfaktoren wie Zuschauern, Wetter oder Tabellenstand ganz zu schweigen. Zitat Ende. Ein schönes Bild. Ist Globalgeschichte also doch die bessere Geschichtsschreibung? Die vollständige vor allem.
Ja, Globalgeschichte erlaubt einem den größeren Blick. Ja, das würde ich ohne Zweifel sagen.
Das jedenfalls hören die Kollegen nicht gerne.
Oh. Also die erlaubt, ja, sage ich ja jetzt hier gerade. Und die Möglichkeit jedenfalls, den Blick zu weiten, die ist auf jeden Fall dadurch gegeben. Ich würde aber grundsätzlich, und das sage ich in dem Buch auch, Globalgeschichte ist ein Ansatz unter vielen. Und es gibt viele Probleme, da hilft er vielleicht auch gar nicht groß weiter. Es gibt viele Fragestellungen, da sind andere Kontexte. Da würde das Wort global auch etwas anmaßend klingen, ja, wenn man grenzüberschreitende Prozesse in den Blick nimmt. Wenn man den Grenzverkehr zwischen Deutschland und Belgien sich anschaut oder so, da ist das nicht der angemessene Begriff. Mit anderen Worten, das ist auch eine Chiffre für den jeweils angemessenen, aber bisherige grenzenüberschreitenden Rahmen.
Ja. Darf ich da vielleicht noch einhaken? Global gerade als Adjektiv verwendet, das leuchtet mir sehr ein. Es gibt viele globale Geschichten, viele Geschichten, die Wirtschaftsgeschichte, die Politikgeschichte, die auch die Kunstgeschichte, bei denen man einfach das Adjektiv global davor stellen kann. Dann wird es weniger anspruchsvoll, weniger erschreckend. Dann wird es eine Perspektive unter anderem. Mir hat ein Leser einen langen Brief geschrieben und hat sich darüber empört, dass in meinem Buch Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts die Industriegeschichte von Elberfeld nicht vorkomme. Und ich habe ihm in diesem Sinne dann geduldig zurückgeschrieben, es ist die Perspektive einer globalen Wirtschaftsgeschichte oder Industriegeschichte, die dann etwas anders aussieht. Es wäre genauso legitim, eine regionale, eine bergische in dem Fall, Wirtschaftsgeschichte zu schreiben, bei der Elberfeld dann vorkäme. Das schließt sich nicht aus. Also mein Plädoyer wäre generell, damit zu experimentieren, das kleine Wörtchen global vor Dinge zu stellen, die einem selbstverständlich sind.
Und man könnte eben auch eine Geschlechtergeschichte von Elberfeld schreiben oder man könnte eher man könnte einen klassisch sozialgeschichtlichen Zugriff wählen und das wären alles eigene Beiträge, die jeweils spezifische Fragen antworten und die man wirklich sozusagen nebeneinander stellen muss. Und da würde man jetzt nicht am Schluss sagen, Punkte verteilen, wer hier gewonnen hat, sondern eher sagen, die unterschiedliche Perspektive liefert unterschiedliche Erkenntnisse. Ja.
Und wenn wir dann, wenn ich das ergänzen darf, doch eine Globalgeschichte von Elberfeld schreiben würden, dann würden wir wahrscheinlich rausfinden, dass in den Diensten der holländischen Ostindien-Kompanie Elberfelder auf Java Krieg geführt haben, dass 1900 bei der deutschen Invasionsarmee in China Boxeraufstand Elberfelder dabei waren und so weiter. Also Elberfeld in der Welt. Ein neues Kapitel in der Stadtgeschichte, dann diese geschätzte Herkunftsstadt meines Großvaters eröffnen würde.
Okay. SWR 2, das Thema in diesem Forum, wozu brauchen wir Globalgeschichte? Ich denke, wir können bislang festhalten, Globalgeschichte hat einen außerordentlich hohen Anspruch und die Frage ist, kann sie den überhaupt immer einlösen? Es gibt Zweifel, dass dies immer gelingt. Über einen ganz naheliegenden Vorwurf können wir sprechen. Kein Mensch, kein Historiker überblickt die unendlich große Fülle an Literatur und Quellen, die man aber doch, ist die Frage, eigentlich kennen müsste, oder nicht?
Ich hatte das schon am Anfang gesagt, die Sache mit der Nase, dem Spürsinn und dem sich breit orientieren und wäre jetzt gespannt, was Sebastian Konrad antworten wird.
Also zunächst mal, die Diagnose stimmt. Niemand kann das alles überblicken. Aber der Berliner Masterstudiengang geht genau in die Richtung. Also da sind eigentlich alle Studierenden aufgefordert, sich eine Region zu suchen. Und die können sie nur mit Sprachkenntnissen bewältigen. Das heißt, wir freuen uns auch insbesondere über Studierende, die sich bewerben und kommen, die schon Chinesisch oder Spanisch oder Portugiesisch oder Arabisch können. Und die Erfahrung ist, dass es genauso auch läuft. Also das Motto ist sozusagen, you have to know something about some place. Und nicht etwa, man sollte von allem ein bisschen was wissen. Ja. Also das ist sozusagen das Motiv dieses Studiengangs. Natürlich ist nicht jeder für Globalgeschichte, aber doch können wir so eine gewisse Goldgräberstimmung in diesem Feld beobachten. Und alle globalisieren jetzt schnell ihre Forschungsagenda und schreiben vielleicht das Wort noch schnell in den Drittmittelantrag rein. Aber es ist eine gewisse Gefahr, dass es am Schluss eine Art Vogelflug-Globalgeschichte wird, wo man einmal so um die Erde kreist und aus großer Distanz Entwicklungen beschreibt. Und ich glaube, was wir tun müssen, ist, dem entgegenzuwirken und wirklich darauf zu setzen, dass es eine Kenntnis von Ort, Raum, Geschichte und eben auch der Sprache zur Voraussetzung ist.
Aus großer Distanz ist ein gutes Stichwort. Es gibt globalhistorische Werke, die ausschließlich auf Sekundärliteratur beruhen, weil die Quellen nicht überschaubar sind, weil sie beispielsweise in autokratischen Staaten auch nur einseitig zugänglich sind, wie auch immer. Jedem Studierenden, Frau Popp, würde doch eine Hausarbeit, die allein auf solcher Sekundärliteratur beruht, um die Ohren fliegen, oder?
Das könnte schon sein. dass die Globalgeschichte selbst ihre Quellenproblematik reflektieren muss, dass sie auch genau die Ungleichgewichte in der Quellensituation, die ja auch die Geschichtsschreibung dann mitbestimmt, dass das alles mit verdeutlicht werden muss. Das wird auch von der Didaktik so gesehen und sollte auch, wenn der Transport oder wenn ein Transfer in die Schule kommt, selbst Gegenstand sein, sonst ist die Gefahr eben sehr groß, wie schon angedeutet wurde, dass da Schablonen verhandelt werden, die selbst mehr verdunkeln als erklären.
Roman Herzog, 1996 hat er auf dem Historikertag gesagt, wir bräuchten viel mehr Historiker, die sich mit Asien, Lateinamerika, Afrika beschäftigen. Das ist jetzt 17 Jahre her. Wie sieht es denn heute in Deutschland aus, im Land von Ranke und Co., im Land des Historismus? Ist der Wert der Globalgeschichte erkannt?
In Berlin.
Nein, aber das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt...
Berlin und Konstanz, das ist ja schon einmal quer durchs Land.
Es gibt schon ein paar Orte, wo, man muss auf jeden Fall auf die Initiativen in Leipzig hinweisen und auch auf die, insbesondere wenn Sie jetzt Asien ansprechen, auf Heidelberg, wo es einen sehr starken Schwerpunkt gibt und natürlich auch andere. Sind ja zwei Ebenen. Das eine ist, gibt es keine Historiker, zum Beispiel Asiens? Ja, es gibt natürlich zu wenige, insofern hat Roman Herzog recht, aber es gibt sie ja durchaus. Ja, also zum Beispiel mein Berliner Kollege Klaus Mühlhahn, China-Historiker, den wichtigsten amerikanischen Preis für chinesische Geschichte gewonnen mit seinem Buch. Geht irgendeiner meiner Studenten in sein Seminar? Nein, weil er in einer anderen Disziplin lehrt. Historiker sind durchaus da, jedenfalls zum Teil, aber sie sind im Moment noch so aufgeteilt, dass man gar nicht auf die Idee kommt, in ihr Seminar zu gehen. Das heißt, wenn ich ein Seminar anbiete zur japanischen oder ostasiatischen Geschichte, dann habe ich bei den Historikern möglicherweise mehr Studenten, als ich sie hätte, wenn ich bei den Japanologen bin. Aber ich habe nur Leute, die kein Japanisch oder kein Chinesisch können. Also wir müssen das zusammenbringen. Das ist die Idee. Also dieser Studiengang, wenn ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen darf, der wird im Grunde nur im Ansätzen von den beiden historischen Fakultäten an der Humboldt und der Freien Universität getragen. Im Wesentlichen wird er von 10 regionalwissenschaftlichen Instituten getragen. Ja, diese Historiker, die müssen wir wieder einfangen, wenn man so will, oder die sozusagen in eine gemeinsame Fakultät zusammenbringen. Also das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist natürlich, das stimmt durchaus, also für manche Felder, da ist man überrascht, wie wenig es in Deutschland gibt. Indien zum Beispiel, ein Land, was ja nicht zu übersehen ist in der öffentlichen Diskussion, ein kommendes Land, ein riesiges Land, ungeheuer einflussreich, und trotzdem gibt es in ganz Deutschland nur an 3 Orten Wissenschaftler, die sich historisch oder überhaupt eigentlich mit Indien beschäftigen.
Also man könnte sich vorstellen, als sozusagen Idealversion, dass jedes einigermaßen große historische Seminar eine Professur für irgendeinen Bereich der osteuropäischen Geschichte haben sollte. Und so weit sind wir noch nicht. Es gibt einige große Institute oder Seminare, die keine einzige Stätte dieser Art haben. Noch nicht mal die USA, wobei das ja nun wirklich naheliegen würde.
Hilft da vielleicht das Label Globalgeschichte? Also ist es dann vielleicht doch etwas leichter, einen Lehrstuhl einzurichten oder zusätzliches Geld für die Forschung?
Ich denke schon, es hat schon geholfen. Früher hieß das außereuropäische Geschichte. Mhm. Als ich anfing in den 80er Jahren mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, da hieß das außereuropäische Geschichte und war so der Katzentisch des Faches. Ja, auf Historikertagen durfte man dann mal so unter sich die eine oder andere Sektion machen, da ging sonst keiner hin. Es war ja nur China oder nur Indien oder nur Afrika als Thema. Und das hat sich dadurch doch etwas geändert, dass jetzt mit dem Label global sich ein gewisser Universalismus verbindet und natürlich auch die Vorstellung, die berechtigt ist, darüber haben wir gesprochen, dass man zur Aktualität beitragen könne. Also wir sind aus der Nische sind wir raus. Müssen aber aufpassen als Globalhistoriker, dass wir uns nicht in neue Nischen flüchten.
Welche wären das?
Jede Professionalisierung ist damit verbunden, dass man sich von den Nicht-Professionellen abgrenzt.
Elfenbeinturm, oder?
Elfenbeinturme, eigene Konferenzen, zu denen dann doch wieder nur die Eingeweihten kommen, eigene Journale, in denen doch nur wieder die Eingeweihten schreiben und so weiter. Das ist irgendwie wissenschaftshistorisch fast automatisch zu erwarten. Differenzierung heißt das, aber man muss aufpassen, dass es nicht zu weit führt.
Also wenn wir feststellen, dass es schon nicht leicht ist, Globalgeschichte institutionell in Deutschland gleichmäßig, sag ich mal, zu verankern, wie schwer ist es dann erst in der globalen Perspektive. Also wie vernetzt sind denn die Historiker in aller Welt? Wie verständigen Sie sich denn, Herr Osterhammel, mit den Kollegen in Japan, in ich weiß nicht wo? Gibt es da regelmäßige Telefonkonferenzen? Sitzen Sie die Hälfte Ihrer Lehrzeit im Flugzeug oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin leider nicht in der angenehmen Situation, wie Sebastian Konrad, mit den japanischen Kollegen auf Japanisch kommunizieren zu können. Ja. Da muss man sagen, die Universalität des Englischen und die Logistik des Internets und des E-Mail-Kontakts ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass diese Kontakte auf permanenter Ebene aufrechterhalten werden können.
Frage, Herr Papst, da haben Sie völlig recht, meine ich. Die beinhaltet ja schon die Vermutung, dass man gewinnen würde, wenn aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven ja die Beiträge zum Gespräch der globalen Geschichte eingefangen werden können. Dass es nämlich ganz entscheidend darauf ankommt, von wo aus man spricht, vor dem Hintergrund welcher geschichtliche Erfahrungen man spricht. Also wenn wir so ein Buch wie von, sagen wir mal, Neil Ferguson über Empire lesen, ja, also eine Lobrede auf die Geschichte des British Empire, wenn wir die lesen in Deutschland, dann wird sie ganz andere Reaktionen hervorrufen als in Schottland oder eben in Südchina, sagen wir mal. Und diese verschiedenen Reaktionen darauf, das muss natürlich das Ziel sein, so eine multiperspektivische Weltgeschichte zu entwickeln. Also insofern ist dieses Gespräch wirklich ganz zentral für die Art und Weise, wie Erkenntnisse zustande kommen.
Ich möchte gerne ein kleines Rätsel mit Ihnen machen. Es gibt ein wunderbares und ich behaupte ein, sagen wir, um eine globalhistorische Perspektive bemühtes Buch. Es ist 1935 erstmals erschienen, eine Weltgeschichte, über die die Wochenzeitung Die Zeit später schrieb, Zitat, der Vorteil des Buches liegt nicht zuletzt darin, dass man diese wahre Geschichte in einem Zug hintereinander liest und so ein Gefühl für die Aufeinanderfolge und Gleichzeitigkeit historischer Begebenheiten bekommt. Wer weiß denn, von welchem Buch ich spreche?
Ist das Gombrich?
Ja, natürlich. Frau Popp weiß es natürlich. Ja. Ernst Gombrich, eine kurze Weltgeschichte.
Als junger Mann geschrieben.
Für junge Leser.
Ja, genau, für ein junges Mädchen.
Er hat es eben als junger Mann für junge Leser geschrieben. Und das ist, glaube ich, bis heute der größte Bestseller auf dem Gebiet weit und breit.
Frau Popp, ist das Globalgeschichte, die Sie gerne anwenden?
Ich denke nicht, dass es unbedingt Globalgeschichte ist, aber was äußerst sympathisch ist, ist der Zug sozusagen, dass man versucht, einen Überblick zu gestalten und dass dieser Überblick, auch wenn er jetzt vielleicht von den Fachwissenschaftlern manche Schwächen enthält, doch sehr durchdacht ist und auch von einer humanen Absicht getragen ist. Und ich denke, für den Bildungsprozess, den Gombrich vor Augen hat, und es hatte ja bestimmte Gründe, er hat es kurz vor dem Exil geschrieben, ist dann nach London gegangen. Es steckt dahinter natürlich die Erfahrung der 30er Jahre. Und ich finde es nach wie vor ein Buch, das viele Jugendliche, vor allem als Hörbuch inzwischen, dazu bringt, sich intensiv für Weltgeschichte zu interessieren. Das heißt, da ist ein Zug drin, das mag dieser große Überblick sein und aber auch die moralische Art, die natürlich jetzt sich dem Wissenschaftlichen eher widersetzt, aber trotzdem, es reizt sehr stark und hat immer noch sehr starke Wirkung.
Also ich habe dieses Buch jedenfalls neulich noch dem Sohn einer befreundeten Familie empfohlen, der vor dem Abitur stand, der ein Referat halten musste. Und er meinte, ich verstehe die Zusammenhänge einfach nicht.
Genau.
Und dann habe ich ihm geraten, lies diese zwei Kapitel. Und ich glaube, es hat ihm geholfen.
Ja. Also, das ist genau das, was Frau Popp gerade gesagt hat, dieser humane Ton, der niemals besserwisserisch ist, behauptet ja nie, die Weltgeschichte definitiv erklären zu können.
Genau.
Ja, so ähnlich wie, wenn ich jetzt noch einen anderen Historiker aus derselben Zeit, 30er Jahre, erwähnen darf, die Werke sind auch wieder neu aufgelegt worden, wie bei Egon Friedell in der Kulturgeschichte der Neuzeit.
Genau.
Auch ein nicht veraltendes Werk.
Ja. Aber ich finde übrigens, Herr Osterhammel und Herr Konrad, Ihre Bücher lesen sich auch ganz wunderbar. Aber das muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Die Verflechtung der Welt. Wozu brauchen wir Globalgeschichte? Das war die Frage heute im SWR 2 Forum. Mit Susanne Popp, Professorin für die Didaktik der Geschichte an der Universität Augsburg. Mit Jürgen Osterhammel, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Konstanz. Sowie mit Sebastian Konrad von der Freien Universität Berlin. Dort ist er Professor für neue Geschichte. Herzlichen Dank in die Runde. Und auf Wiederhören, sagt Gregor Papsch.